Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg, Arbeitsgruppe Wirtschaftsinformatik, Management Informationssysteme, mit Professor Dr. Hans-Knut Arndt. Lehrveranstaltung Qualitätsmanagementsysteme. Qualität und Recht, Teil 6. Kommen wir nun zur außervertraglichen Haftung. Also eine Haftung, die unabhängig davon gilt, ob zwischen dem Geschädigten und dem Schadensverursacher bzw. Ersatzpflichtigen eine vertragliche Beziehung besteht. Also unabhängig von einer vertraglichen Beziehung, es kann eine bestehen, muss aber keine bestehen, kann ein potenziell oder dann auch vielleicht tatsächlich Geschädigter einem Schadensverursacher unmittelbar auf einem Gesetz beruhende Schadensansprüche geltend machen. Natürlich aber nur dann, wenn die jeweiligen Voraussetzungen einer gesetzlichen Haftungsnorm erfüllt sind. Diese Haftung wird insgesamt auch als außervertragliche bzw. vertragsunabhängige oder manchmal auch als gesetzliche Haftung benannt. Kommen wir nochmal zu den unterschiedlichen Ausgestaltungsmöglichkeiten einer solchen außervertraglichen Haftung. Das wesentliche Gesetz oder das wichtigste Gesetz in dem Zusammenhang ist das Produkthaftungsgesetz, welches davon ausgeht, dass wenn von einem Produkt ein Schaden ausgeht, muss auch gehaftet werden. Das schauen wir uns an natürlich. Dann gibt es die sogenannte Verschuldenshaftung, die im bürgerlichen Gesetzbuch im BGB geregelt ist unter Paragraph 823. Auch das schauen wir uns natürlich an. Und dann gibt es noch spezielle Haftungsregeln. Auf die werfen wir auch noch kurz einen Blick. Beginnen wir aber mit der sogenannten Produkthaftung oder dem darauf gegründeten Produkthaftungsgesetz. Das Produkthaftungsgesetz ist ein Gesetz, was in der deutschen Rechtsprechung seit dem 01.01.1990 gilt und auch seit dem 3.10.1990 in den neuen Bundesländern in Kraft getreten ist. Es ist entwickelt worden auf der Grundlage einer EG-Richtlinie aus dem Jahr 1985 über die Haftung für fehlerhafte Produkte. Wir sehen also, es hat immerhin 5 Jahre gedauert, bis diese EG-Richtlinie dann in ein deutsches Gesetz überführt worden ist. Das Produkthaftungsgesetz bezweckt den Schutz fremder Rechtsgüter, also fremder Personen oder bestimmter Sachen. Und es haften bestimmte Personen für Schäden dann, wenn diese Schäden durch ein fehlerhaftes Produkt verursacht worden sind. Wichtig ist zu verstehen, die Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz stellt keine umfassende und abschließende Regelung für fehlerhafte Produkte dar, sondern sie ist neben den derzeit bestehenden Haftungsregelungen, insbesondere neben der vertraglichen Haftung aus positiver Vertragsverletzung, hatten wir eben kurz gesprochen, und die anderen außervertraglichen, insbesondere die Verschuldenshaftung getreten. Das ist auch kompliziert zu verstehen. Also der Gesetzgeber hat hier nicht einen Weg gewählt, dass er alle möglichen Fälle einer solchen außervertraglichen Haftung, die aufgrund eines fehlerhaften Produkts zurückzuführen sind, in einem Gesetz abschließend geregelt hat, sondern er lässt das, was der Jurist auch dazu sagt, eine Konkurrenz der Gesetze zu. Und der potenziell Geschädigte oder allgemeiner gesprochen der Geschädigte kann es sich aussuchen, welche Gesetze er zur Durchsetzung seiner Ansprüche einsetzen möchte. Es ist aber vollkommen klar und deswegen ist dieses Produkthaftungsgesetz auch angeregt worden durch die Europäische Gemeinschaft und dann auch umgesetzt worden durch das Produkthaftungsgesetz, dass es etwas einfacher, so will ich es mal salopp ausdrücken, etwas einfacher möglich ist, einen Schadensersatz zu erlangen. Es ist also bei dem Verschuldenshaftung, auf die wir ja später noch zu sprechen kommen, durchaus schwieriger und mit durchaus höheren Risiken verbunden. Denn Sie müssen immer bedenken, wenn Sie nicht erfolgreich einen Schadensersatzanspruch durchsetzen vor Gericht, dann müssen Sie auch die sämtlichen Kosten eines Verfahrens tragen. Also da bleibt noch ein erhebliches Restrisiko. Gut, welche Voraussetzungen müssen gelten? Wir haben die erste Voraussetzung schon gehört. Es muss ein Fehler eines Produktes vorliegen. Dann muss ein bestimmter Schaden vorliegen. Und dann muss es noch eine Verursachung, eine Kausalität zwischen beiden geben. Also es kann ja sein, es gibt ein fehlerhaftes Produkt und es gibt einen Schaden, aber die haben überhaupt nichts miteinander zu tun. Dann kann natürlich das Produkthaftungsgesetz nicht angewandt werden. Nur dann, wenn diese drei Voraussetzungen gegeben sind, muss gehaftet werden nach dem Produkthaftungsgesetz. Das klingt schon mal schwierig und kompliziert, ist aber etwas einfacher. Deswegen spricht man in diesem Zusammenhang auch von einer Gefährdungshaftung. Das ist das Haftungsprinzip, was an dieser Stelle realisiert worden ist. Denn wir haben hier in Anführungsstrichen weniger zu beweisen. Wir müssen nur als potenziell Geschädigter zu beweisen. Wir müssen nur hier den Fehler eines Produktes beweisen. Wir müssen einen Schaden beweisen und wir müssen die Verursachung, die Kausalität beweisen. Das ist viel, viel weniger, als wir das bei der Verschuldenshaftung tun müssen. Und damit ergibt sich auch dieser leichtere Zugang zu einem Schadensersatz, weil wir eben weniger beweisen müssen. Das Haftungsprinzip der Gefährdungshaftung ist nochmal interessant. Das wollen wir nochmal etwas allgemeiner besprechen. Das ist historisch gesehen entstanden. Also die Juristen haben dieses Haftungsprinzip konstruiert, weil sehr häufig in der modernen Gesellschaft, und das taucht ja immer wieder auf, Gefahrenquellen geschaffen werden und der Gesetzgeber hat ja eine Fürsorgepflicht und dann muss abgewogen werden zwischen dieser Schadensquelle und der Fürsorgepflicht und da muss der Staat und der Gesetzgeber entscheiden, kann er überhaupt solche Gefahrenquellen zulassen. Das war gerade bei der ersten oder bei dem Aufkommen der Eisenbahn natürlich der besondere Fall. Man hat also gesagt, wenn eine Eisenbahn verunglückt, können sehr, sehr viele Leute verletzt werden, es können viele Leute versterben dabei. Das ist also ein sehr hohes Risiko. Müsste man eigentlich zum Schutze der Bevölkerung die Eisenbahn verbieten, damit solche Schäden in dieser Größenordnung überhaupt nicht entstehen können? Hat man dann nicht gemacht, sondern man hat Folgendes, das Gefährdungshaftungsprinzip eingeführt, hat gesagt, also es gibt jemand, der eine besondere Gefahrenquelle hier in Form der Eisenbahn ins Leben ruft und wenn er schon diese Gefahrenquelle ins Leben ruft, dann muss er auch voll und ganz für die daraus entstehenden Schäden haften, ohne dass er ein potenziell Geschädigter da lange nachweisen muss, dass er überhaupt geschädigt worden ist. Also wie wir hier sehen, er muss die einfache Kausalität beweisen und das ist es dann. Also wenn ein Eisenbahn verunglückt, dann kommt man, so tragisch das ist, natürlich als potenzieller Geschädigter oder Angehöriger eines potenziellen Geschädigten sehr leicht an oder sollte sehr leicht an einen Schadenersatz herankommen. Also das ist die Gefährdungshaftung, da kommt auch der Name her. Eine Gefahrenquelle wird geschaffen, der die Gefahrenquelle schafft, der muss auch haften für diese Gefahrenquelle. Was verspricht sich der Gesetzgeber von so einer Gefährdungshaftung? Er verspricht sich natürlich auch einen Anreiz oder beziehungsweise eine Abschreckungswirkung an der Stelle. Er hofft natürlich, indem sehr leicht gehaftet werden muss für das Inbetriebhalten einer solchen Gefahrenquelle, dass derjenige, der diese Gefahrenquelle betreibt, dadurch, dass er so schnell haften muss, auch sehr viel Geld verlieren kann, natürlich alles Mögliche dafür tun wird, dass die Gefahren sich nicht realisiert werden, dass er also sehr viel in Schutz, in Sicherheit und Ähnliches investieren möchte. Das wird also auch immer wieder in dem Zusammenhang bei Haftung, gerade aus ökonomischen Blickwinkeln, diskutiert. Wie weit beeinflusst eigentlich das wirtschaftliche oder wie weit wird das wirtschaftliche Handeln beeinflusst durch bestimmte gesetzliche Normen, durch sehr strenge gesetzliche Normen? Und die Gefährdungshaftung ist ganz genau so eine strenge gesetzliche Norm.